Vor den Ferien kommt der Ärger. Die einen wechseln die Schule, die anderen müssen in die Nachprüfung und manche bleiben sogar sitzen. Die letzten Schulwochen vor den Ferien sind für viele Familien der pure Stress. Und alle fragen sich, muss das wirklich sein? Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Das ist der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Miese Noten, der Übergang an eine ungeliebte neue Schule, die Angst, das Leben zu verpatzen, bevor es richtig angefangen hat. Obwohl es immer mehr Lehrer, immer mehr Aufwand, immer mehr Schulpsychologen und Sozialarbeiter gibt, scheint auch der Druck für alle Beteiligten immer größer zu werden. Die Leistungen dagegen werden schlechter. Wie konnte das passieren? Und was kann man dagegen tun? Darüber spreche ich heute mit Kai Marz, dem geschäftsführenden Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Kai Marz ist außerdem Sprecher der Autorengruppe, die vor ein paar Tagen den Nationalen Bildungsbericht 2026 vorgestellt hat. Und darüber wollen wir natürlich auch reden. Hallo, Herr Marz.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Marz, in den vielen Familien ist im Moment Alarm, weil es Zeugnisse gibt, weil die Versetzung nicht geklappt hat, weil ein Schulwechsel ansteht. Ist das richtig, dass Familien das Gefühl haben, mit dem Zeugnis wird eine Entscheidung getroffen über den zukünftigen Lebensweg von Kindern?
Ja und nein. Also ja, weil in der Tat ja die Zeugnisse als Auswahlinstrument genutzt werden für den Besuch weiterführender Schulen oder später dann auch für die Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums. Und nein, weil das System in den letzten 20, 25 Jahren insgesamt offener geworden ist. Also die Entscheidung, nach der Grundschule das Gymnasium zu besuchen, führt nicht alleine zum Abitur, sondern wir haben andere Wege. Aber es zeigt, dass wir eine tiefe Verwurzelung dieser Auswahlfunktion von Zeugnissen haben. Und eigentlich, finde ich, müsste man die Frage anders stellen von Zeugnissen, sondern die Frage, was passiert eigentlich mit einer Rückmeldung? Das ist egal, ob es ein Zeugnis ist oder eine Schulnote. Und da finde ich es schön, wenn Zeugnisse eher einer Logik folgen würden, die dokumentieren, was kann ein Kind bereits, die aufzeigen, woran muss das Kind arbeiten und das auch verbinden letztendlich mit der Frage, welche Unterstützung braucht es dabei. Also nicht diese summative Funktion am Ende etwas dokumentieren, sondern eher etwas Formatives als begleitendes Lernen.
Da sagen ja jetzt viele, wenn die Noten von 1 bis 6 wegfallen, dann fällt auch der Anspruch weg, dass Kinder etwas leisten sollen und dass Bildung auch Mühe ist.
Ja, ich glaube, es geht gar nicht darum, ob die Noten wegfallen. Ich glaube, Noten werden nicht wegfallen in der nächsten Zeit. Das ist nicht konsensfähig, weder politisch noch gesellschaftlich. Die Frage ist nur, welche Konsequenz haben Noten? Und stellen Sie sich eine Grundschule vor, in der mit einer Klassenarbeit die Additionen im Zahlenbereich bis 50 oder 100 abgeschlossen würden. Dann schreiben aus der Klasse 5 Kinder eine 5. Die dokumentieren, sie haben es nicht verstanden. Was passiert in aller Regel? In der nächsten Stunde gibt es die Arbeiten zurück und dann steigt man in das Feld der Multiplikation ein. Diese 5 Kinder werden die Multiplikation nicht verstehen, weil sie die Addition nicht verstanden haben. Und da wäre es sehr wichtig, dass schlechte Noten nicht heißen, du hast es nicht nur nicht geschafft, sondern wir müssen jetzt gucken, was braucht das Kind, dass es letztendlich das Ziel dieser Lehreinheit dann doch noch erreichen könnte. Also das Prüfen, das Benoten als Teil des Lernprozesses zu verstehen und nicht immer nur als Dokumentation einer erbrachten Leistung.
Ist denn Sitzenbleiben in dieser Logik sinnvoll oder ist es Quatsch?
Naja, das Sitzenbleiben ist eigentlich die logische Konsequenz genau dieser Vorgehensweise, weil wir sehr gläubig sind und sagen, Noten dokumentieren etwas Objektives und wenn die schlecht sind, dann muss das Kind eben die Klasse nochmal wiederholen. Pädagogisch gesehen und auch ökonomisch gesehen macht das Sitzenbleiben nur in den äußersten Fällen wirklich Sinn, weil ein Kind ist ja in den seltensten Fällen in allen Fächern schlecht, sondern es gibt bestimmte Bereiche und dann muss es alles nochmal wiederholen. Das ist eine große Zeitverschwendung. Was aber meines Erachtens bei dem Nichtversetzen noch viel stärker zu Buche schlägt, das Sitzenbleiben individualisiert eigentlich eine Problemlage, die über einen längeren Zeitraum entstanden ist. Also es gab keine hinreichende Diagnose, dass es möglicherweise Förderung geben muss. Es gab keine Förderung. Vielleicht war das Kind krank. Vielleicht gibt es belastende familiäre Situationen, Sprachprobleme, Unterrichtsausfall etc. Und das kumuliert sich dann bei einigen Kindern möglicherweise in der nicht hinreichenden Leistung und dann muss das Kind sitzen bleiben. Und ich finde, man muss eher fragen, warum hat man es nicht geschafft, Lerndefizite zu erkennen? Warum hat man es nicht geschafft, Entwicklungsbeeinträchtigungen zu erkennen und dann auch immer die entsprechende Förderung aufzusetzen? Also wenn man das im internationalen Kontext vergleicht, dann sehen wir schon Länder, die dieses Begleitende viel, viel stärker in den Fokus nehmen, als wir das in Deutschland machen und immer die Frage stellen, was kannst du schon, was kannst du nicht und warum kannst du es noch nicht? Und dann weiterarbeiten.
Und machen sich ja viele Eltern nicht nur Gedanken darüber, dass Kinder möglicherweise sitzen bleiben oder in die Nachprüfung müssen, sondern sie machen sich auch Gedanken über Übergänge. Übergänge sind ja in Deutschland gerade im Schulsystem wirklich umkämpft. Die Frage, kommt das Kind aufs Gymnasium, kommt es zum Abitur, kommt es nicht dahin, spielt in vielen Familien eine wirklich wichtige Rolle. Sie haben eben schon gesagt, es ist nicht mehr so entscheidend wie früher, aber es ist eben doch immer noch ein totaler Stressfaktor in Familien.
Absolut. Der Übergang gerade nach der Grundschule ist in vielen Familien ein Stressfaktor. Nicht in den Familien, wo alles glatt läuft, ne? Wo die Kinder halt glatt eins sind in den drei Hauptfächern beispielsweise, da läuft man durch und wird auch nicht verstehen können, dass das für andere ein Problem ist. Wir sehen aber selbst bei diesen Kindern, die sehr gut sind in der Schule, dass mit der Vergabe der Empfehlung Druck aufgebaut wird. Und wenn dann noch Kinder nicht glatt lernen, dann wird das natürlich ein Problem in den Familien. Wenn dann noch andere problematische Situationen im sozialen Umfeld dazukommen, dann wird das ein Problem. Und ich halte das für wirklich schwierig. Und wir sehen, dass Kindern dann etwas zugemutet wird, was überhaupt nicht mehr am Lernen orientiert ist, was nämlich nur noch darauf geht, eine bestimmte Note zu kriegen, um einen Notendurchschnitt zu erreichen, um die Empfehlung fürs Gymnasium zu bekommen. Es geht teilweise so weit, dass Eltern, und das sind dann eher Eltern aus akademischen Kontexten, vielleicht mit ihrem Kind, oftmal aber für ihr Kind entscheiden, na, mach mal die Klasse lieber nochmal, dann hast du die Möglichkeit, bessere Noten zu bekommen und kriegst die Empfehlung fürs Gymnasium. Und das ist natürlich überhaupt nicht lernförderlich, sondern dann kann das Kind doch auf eine Gesamtschule gehen und hat dann eben nicht 12 Jahre, sondern 13 Jahre Zeit, das Abitur zu machen. Das heißt, wir haben, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, auch aus dem akademischen Kontext, diese alternativen Wege oder den nicht-gymnasialen Weg aufzuwerten, indem wir dann auch sagen, hey, dann besucht mein Kind eben nicht das Gymnasium, sondern eine andere Schule, die gleichwertig ist. Und alle Bildungsabschlüsse haben ihren Wert. Da gibt es nicht besser oder schlechter. Das Abitur ist nicht die Eintrittskarte für das Glück der Welt, sondern das kann man auch mit einem mittleren Abschluss, einer guten beruflichen Ausbildung machen, mit guten Erwerbspositionen später. Es muss nicht immer das Studium sein.
Wissen Eltern das und wissen Eltern auch um die Alternativen, die ja zum Teil schon ganz früh anfangen? Sie sagen Gesamtschule, das wäre ja dann etwas, was Eltern praktisch beim Übergang von der Grundschule zum Gymnasium schon entscheiden und entscheiden müssten. Und viele Eltern wissen das, aber viele auch nicht.
Also viele Eltern wissen das, aber für viele Eltern ist das auch keine Entscheidungsoption. Sie haben selbst studiert, sie haben selbst das Gymnasium besucht, sie haben einen bestimmten beruflichen Status und sie wollen, ob bewusst oder unbewusst, dass die Kinder wenigstens das Gleiche erreichen. Also ist für sie folgerichtig, mein Kind besucht nach der Grundschule das Gymnasium, macht Abitur und studiert. Ob das für das Kind richtig ist, das ist eine völlig andere Entscheidung. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man den Kindern mehr Mitspracherecht gibt. Das heißt nicht, dass man dann einem pubertierenden 13-Jährigen oder 14-Jährigen nur machen lässt, was er will. Das wird nicht immer nur lerngetrieben sein. Also Kinder brauchen auch Orientierung und Struktur. Aber die alternativen Wege zu sehen und wertzuschätzen, das finde ich schon wichtig. Auf der anderen Seite sehen wir bei Eltern, die sich mit dem System nicht auskennen, dass die möglicherweise dann auch nicht die Optionen an den integrativen Schulen sehen, dass auch da dem Kind alle Möglichkeiten offen stehen, dass das aber auch wieder voraussetzungsvoll ist. Wenn ich beispielsweise in einer Gesamtschule dann in die Oberstufe wechseln will, dann muss ich in bestimmten Fächern Erweiterungsniveau besucht haben. Ansonsten schaffe ich die Übertritt nicht und das muss man entsprechend vorbereiten. Das heißt, Wir könnten, glaube ich, auf der einen Seite bei den akademischen Kontexten ein bisschen nach unten korrigieren und bei den nicht aber akademischen Kontexten auch unterstützen, dass Eltern von den Optionen, die das System bereithält, auch wissen.
Damit sind wir schon so ein bisschen bei dem Bildungsbericht, den Sie mit anderen Instituten vorgelegt haben und in dem ja eine zentrale, wenn auch nicht neue Erkenntnis ist, dass in Deutschland die Schullaufbahn und die spätere Berufsausbildungslaufbahn von Kindern immer noch extrem davon abhängt, was die Eltern gemacht haben. Das kritisieren Sie, aber das beschreiben Sie ja auch gerade wieder.
Genau, das ist ein Befund, der im Prinzip seit vielen Jahrzehnten stabil ist. Und man könnte jetzt zurückgehen in die 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, wo dann auch Schriften wie von Ralf Dahrendorf, Bildung ist ein Bürgerrecht, oder das katholische Arbeitermädchen vom Lande, das versucht haben, sinnbildlich als Kunstfigur darzustellen. Nun gibt es diese Kunstfiguren nicht mehr, aber wir haben nach wie vor ganz stabile Ungleichheitsmuster. Nun muss man gar nicht 60 Jahre zurückschauen, sondern es reicht eigentlich, wenn man 25 Jahre zurückschaut, dann sehen wir nämlich den erschreckenden Befund, dass wir heute ziemlich identische Ungleichheitsmuster haben wie vor 25 Jahren, als die erste PISA-Studie erschienen ist. Und das sollte uns schon zum Nachdenken anregen. Denn man kann nicht sagen, dass in diesen 25 Jahren nichts passiert ist. Wir dokumentieren im Bildungsbericht ein sehr aktives Bildungssystem. Wir haben immense Ausbauphasen der frühen Bildung. Wir haben Ganztag, der ausgebildet ist. Wir haben die Lehrerausbildung umgestellt. Das Hochschulsystem wurde expandiert. Die Weiterbildung hat an Bedeutung gewonnen. Und trotzdem haben wir diese stabilen Ungleichheitsmuster. Und nicht nur die, wir haben dieses gepaart mit einem Befund, dass man im Prinzip sagen muss, zu viele Kinder verfehlen die Mindeststandards in den Basiskompetenzen. Und die sind notwendig, um auch in anderen Fächern anschlussfähig zu lernen.
Lassen Sie uns das ein bisschen aufklamüsern. Wir haben ja unter dem Strich, wie Sie schon sagen, viel, viel mehr Aktivität in der Bildungspolitik, im Bildungsbereich. Wir haben ja auch viel, viel mehr Kinder, die am Ende das Abitur machen, die also den höchsten Schulabschluss erreichen. Ich glaube, es sind ungefähr 50%, also jeder Zweite, jede Zweite. Und trotzdem sagen Sie, die Ungleichheit ist gleich geblieben. Eigentlich ist sie ja, wenn man die Abiturquoten anguckt, noch viel schlimmer geworden.
Ja, man muss immer überlegen, von wo man kommt, ne? Also wenn nur 5% einer bestimmten Herkunftsgruppe das Abitur gemacht hat in der Vergangenheit oder studiert hat, dann hat sich das natürlich verändert. Aber wir sehen sowohl bei den Abschlüssen, aber insbesondere bei den Kompetenzen, dass der Lernerwerb, der Kompetenzerwerb immer noch abhängig ist von der sozialen Herkunft. Und das fängt ganz früh an. Das fängt in der Kita an, das fängt vorher an, dass Kinder unterschiedlich gefördert werden in ihrer frühen Entwicklung, dass ihnen schon in den ersten Lebensjahren unterschiedlich oft und intensiv vorgelesen wird, dass mit Kindern gesungen wird, dass Reime gesprochen werden. Das hört sich jetzt total niederschwellig an, aber das sind die Voraussetzungen, die den Schriftspracherwerb nachher in der Kita oder in der Schule extrem positiv beeinflussen. Und wenn diese Dinge nicht gemacht werden, dann haben die Kinder Probleme in der Schule.
Nun sollte man doch eigentlich denken, es sind heute mehr Kinder denn je schon sehr früh in der Kita. Sie sind auch immer länger im Kindergarten. Sie gehen in der Schule anschließend in den Hort. Also Kinder werden heute im Gegensatz zu früher immer intensiver von professionellem Bildungspersonal betreut. Trotzdem werden die Ergebnisse immer schlechter und sie werden gerade in den fundamentalen Fragen, Grundrechenarten, Rechtschreibung, den Dingen, ohne die man nicht auskommt, immer schlechter. Wie kann das sein?
Ja, es hat meines Erachtens mehrere Gründe, weil einerseits sehen wir auch in den letzten 20, 25 Jahren, dass viele Aktivitäten, die bildungspolitisch gestartet werden, die setzen an den Stellen an, wo Bildungsforschung die Probleme attestiert. Das ist aber viel zu spät. Wenn ich in der 9. Klasse in PISA große Ungleichheiten identifiziere, dann muss ich nicht in der 9. Klasse anfangen, dann muss ich auch nicht in der 7. oder 8. Klasse anfangen, da reicht auch die Grundschule nicht, sondern da muss man, wie Sie gesagt haben, die frühe Bildung in den Blick nehmen. In der frühen Bildung haben wir ja eine wirklich große Expansion. Wir brauchen in der frühen Bildung aber meines Erachtens noch ein viel, viel stärkeres Bekenntnis, dass Kita auch Bildungsauftrag hat und bedeutet. Und ich würde sogar so weit gehen, und da gibt es durchaus unterschiedliche Standpunkte bei den entsprechenden Verantwortlichen. Kita hat für mich zumindest im letzten Jahr vor der Schule eine ganz klar schulbereitende Aufgabe und Funktion. Das heißt nicht, dass man den Kindern die Kindheit raubt. Aber Kinder in dem Alter, die wollen erkennen, die haben Interesse und die fühlen sich auch gewertschätzt, wenn sie schon mal Schule spielen dürfen. Also man kann das sehr gut spielerisch machen. Und insofern müssten wir meines Erachtens viel, viel stärker gucken, dass das institutionalisierte Lernen und Vorbereiten auf Schule Konsens wird. Dazu brauchen wir möglicherweise andere Qualifikationen des Personals, auch andere Rahmenbedingungen. Aber da müssen wir meines Erachtens ran. Lassen Sie mich ein zweites Argument bringen. Wenn die Kinder in die Schule kommen, dann hören wir oftmals Grundschullehrkräfte, die sagen, ach, das funktioniert alles nicht, die bringen nicht mit, die verstehen mich nicht. Das zieht sich dann weiter in die Grundschule, in die weiterführenden Schulen. Wir schulen meines Erachtens zu viele Kinder ein, die noch nicht richtig schulfähig sind. Und das sind soziale Voraussetzungen, das sind kognitive Voraussetzungen, das sind aber auch Sprachvoraussetzungen. Wir haben aus verschiedenen Berichten von Grundschullehrern immer wieder die Situation, da sitzen 5 Kinder, die verstehen nicht, was ich sage. Das ist ja nicht das Problem des Kindes. Aber die Grundschullehrkraft ist darauf nicht vorbereitet, dass in einer Klasse Schüler sitzen, die nicht verstehen, was die Lehrkraft sagt. Also müssen wir doch konsequenter in der frühen Bildung Entwicklungsstände erfassen, Sprachstände erfassen. Und wenn es da Probleme gibt, dann muss obligatorisch verpflichtend gefördert werden. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den man angehen kann, um dieses Problem dann nicht in die Schule zu verlagern. Das setzt aber auch voraus, dass wir in der Gesellschaft Förderung anders konnotieren. Förderung ist bei uns immer negativ konnotiert. Aber es geht doch eher darum, dass Förderung was wunderbar Positives ist, ne? Dass man sagen kann, hier gibt's die Möglichkeit, dass das Kind sich entfalten kann. Da ist nichts schlimm dran. Aber wir müssen das, glaube ich, anders gesellschaftlich wertschätzen.
Würden Sie denn sagen, dass die Bundesländer, die diese verpflichtende Sprachstandserhebung machen, die sie auch schon früh machen und die dann hinterher auch verpflichtende Sprachunterricht machen, dass die am Ende die besseren Schüler haben oder die schulgeeigneteren Schülerinnen?
In der Konsequenz würde ich sagen, ja. Die Frage ist nur, wann sich solche Dinge dann auch wirklich in den Ergebnissen der Schüler niederschlagen. Das wird etwas Zeit brauchen. Aber es sind erst 8 von 16 Ländern, in denen das so der Fall ist. Das heißt, wir haben da noch ganz deutlichen Entwicklungsbedarf. Aber auch hier ist wieder die Frage, ich muss zunächst diagnostizieren, dann brauche ich eine gute Förderung. Und dann muss ich aber auch wiederum überprüfen, ob die Förderung zum gewünschten Ziel geführt hat. Und erst dann kann ich einschulen. Also ich glaube, wir müssen überlegen, dass wir diese verschiedenen Aktivitäten, die dann stattfinden, auch wirklich in der Logik der Bildungskette angelegt sind und nicht in der Logik von Zuständigkeiten. Weil wir haben gerade an diesem Bereich Kita und Schule ja auch unterschiedliche Ressortzuständigkeiten. Und das ist natürlich immer eine kritische Sollbruchstelle, dass die Dinge dann nicht durchgehen können. Und das können wir dann an späteren Übergängen wiederum sehen, dass dann von der Schule zur beruflichen Bildung wieder die Zuständigkeiten ändern. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, über den man ernsthaft diskutieren muss und die Angebote stärker der Logik einer Bildungsbiografie folgen zu lassen.
Und sagen ja die Schulen, wenn man die fragt, bloß nicht wieder Reformen, bloß nicht wieder andere Zuständigkeiten, das macht uns fertig, dieses ständige in die Schule reinregieren.
Ja, aber ich glaube, es geht doch gar nicht um die große Reform. Ich würde das versuchen so zu beschreiben. Es ist ja ganz viel im System passiert. Also wir haben für den Bildungsbericht beispielsweise erfragt, welche Aktivitäten, Maßnahmen, Programme gab es in den Ländern in den letzten 2 Jahren. Und wir haben knapp 350 solcher Maßnahmen genannt bekommen und dann nochmal 13 auf Bundesebene. Das Problem ist nur, dass viele dieser Maßnahmen wiederum vereinzelt sich vornehmlich nur auf Schule bezogen haben, der Kita-Bereich nur ganz dünn vertreten war und Programme, die verschiedene Aspekte und verschiedene Bildungsbereiche in den Blick nehmen, nur vereinzelt adressiert wurden. Und wenn wir da anfangen, auch wirklich zu sagen, wir müssen das zusammendenken, dann können und wir müssen Ordnung in diese Vielfalt von Programmen bekommen, dann können wir einen Schritt weitergehen. Und da sind für mich 2 Elemente hilfreich. Wir müssen kritisch überprüfen, auch durch Evaluation, welche dieser Programme sind erfolgreich. Die können wir weiterführen. Und die nicht erfolgreich sind, die müssen wir auch nicht weiterführen, die können wir abschaffen. Und so können wir das System auch niederschwellig verändern, ohne in die große Reform einzusteigen. Aber natürlich wäre der zweite Zugang, dass wir auch ganz kritisch fragen, langfristig gesehen, was hat sich überhaupt nicht bewährt im System? Und da müsste man dann auch ran und sagen, das führen wir nicht weiter. Ein Beispiel nur. Wir haben über viele Jahre eine völlig unnötige Diskussion in Deutschland um G8, G9, G9, G8, 8,5, 3 Viertel und was auch immer noch gehabt. Mit null Effekt auf den Lernerfolg, mit null Effekt auf die Schulzufriedenheit von Kindern und Jugendlichen, aber was wahnsinnig viel Unruhe ins System gebracht hat und unendlich viel Ressource gebunden hat. Das sind so Dinge, davon muss man sich verabschieden. Solche überflüssigen Diskussionen dürfen wir nicht führen.
G8, G9 heißt, soll das Gymnasium oder der Weg zum Abitur 8 oder 9 Jahre lang sein? Und da hat es ja in der Tat in allen Bundesländern, außer ein paar ostdeutschen Bundesländern, Entscheidungen gegeben, die sich jedenfalls in den Bildungsstatistiken nicht durch bessere Abiturnoten, durch weniger Stress und durch andere Dinge niederschlagen. Aber machen wir nochmal einen Strich drunter. Sie würden also sagen, und das sagt ja der Bildungsbericht auch, die Hauptbildungsprobleme, die wir im Moment haben, die liegen gar nicht so sehr an den Schulen, sondern im vorschulischen Bereich, in den Kindertagesstätten und Kindergärten.
Ja, es sind zwei Elemente. Also wir müssen, glaube ich, wir müssen wirklich in den Bereich der frühen Bildung rein. Wir müssen diesen quantitativen Ausbau der letzten 2 Jahrzehnte jetzt mit Qualität unterfüttern. Das Gleiche sollten wir im Übrigen für den Ganztag machen, wenn jetzt der Rechtsanspruch für den Ganztag anfängt, langsam durchzuwachsen. Und es gibt eine zweite Perspektive, auf die haben wir auch im Bericht hingewiesen, dass wir wegkommen von der Einzelarbeit mit einzelnen Kitas oder mit einzelnen Schulen. Wir sind relativ gut da drin, einzelne Bildungskontexte zu begleiten und zu entwickeln. Wir haben dann aber immer so diese idealistische Vorstellung, dann transferieren wir das, dann rollen wir das aus. Und das hat noch nie funktioniert, sondern ich finde, dass Programme wie das Startchancenprogramm jetzt mal einer völlig anderen Logik folgen. Da gibt es zwar diese 4000 Schulen, aber die stehen erstmal gar nicht im Fokus, sondern im Fokus steht das Steuerungshandeln und das Schaffen von Kohärenz im System, dass nämlich die Dinge, die es schon gibt, aufeinander bezogen werden und dann als Ganzes auch für eine Schule vorgehalten werden und schon vom Anfang an im System sind. Also das Startchancenprogramm unterscheidet sich deshalb von anderen Programmen, weil es gleichzeitig Implementation und Transfer ist.
Anders das Startchancenprogramm, das müssen wir vielleicht nur ganz kurz dazu erklären, ist das Programm der Bundesregierung, mit der 4000 Schulen in besonders benachteiligten Gebieten oder mit Schülern, die besondere Herausforderungen haben, eben mit nochmal extra Geld gefördert werden und auch einer extra Begleitung. Und das war, würden Sie sagen, ein erfolgreiches Programm?
Ob es erfolgreich werden wird, muss sich noch zeigen. Es läuft jetzt im zweiten Jahr, aber es hat ja noch 8 Jahre Laufzeit. Und ich würde sagen, es kann erfolgreich werden, wenn man es konsequent umsetzt. Nämlich der große Vorteil ist, dass man im System interveniert und nicht nur auf der Basis von Einzelschulen, weil wir können auch aus Wissenschaft heraus nicht 33.000 Schulen begleiten. Wir können aber die Unterstützungssysteme begleiten und professionalisieren. Wir können Multiplikatoren in den Fächern qualifizieren, die dann die Qualifizierungsfunktion in die einzelnen Schulen tragen. Und das kann einen ganz großen Unterschied machen. Und auf der anderen Seite hat dieses Programm zwar ein ganz klares Bekenntnis, die Basiskompetenzen Deutsch und Mathe in den Blick zu nehmen. Gleichzeitig sieht es aber auch, dass der Erwerb von Basiskompetenzen voraussetzungsvoll ist und gerade an Schulen in schwierigen Lagen. Und ich finde es gut, dass man sich von dieser ja schon fast idealistischen Vorstellung löst, ja nur der gute Unterricht wird es richten. Wenn Sie eine Klasse haben, in der viele Kinder übermüdet sind, in total zerrütteten familiären Verhältnissen leben, gemobbt werden, keine Wertschätzung erfahren, dann kommen die in die Schule und sollen durch guten Unterricht lernen. Das ist aber witzig. Die Kinder haben das überhaupt nicht auf dem Schirm. Das heißt, wir müssen erstmal die Voraussetzungen schaffen, dass die Kinder verlässlich und nachhaltig lernen können. Und dann braucht es den guten Unterricht. Also es ist überhaupt gar kein Votum gegen guten Unterricht. Im Gegenteil. Aber der ist voraussetzungsvoll. Und dieses Voraussetzungsvolle jetzt zum Thema zu machen mit dem Programm, das halte ich für extrem wichtig.
Gibt es ja in der Bildungsdiskussion 2 Linien. Die einen sagen, ihr müsst den Schulen mehr Autonomie geben, gebt die Budgets in die Schulen und dann machen die Direktoren schon das Richtige damit, weil die die Herausforderungen an ihrer spezifischen Schule am besten kennen. Und die anderen argumentieren wie Sie, wir müssen eher die Strukturen stärken oder die Strukturen besser machen. Ist denn da nichts dran, dass Direktoren wirklich gut wissen, was die Probleme ihrer Kinder sind?
Ich würde es gar nicht als zwei Pole eines Kontinuum bezeichnen, sondern ich würde sagen, die Lösung liegt dazwischen. Wir haben gerade Schulen, die unter schwierigen Rahmenbedingungen arbeiten, oftmals in Situationen, die haben teilweise gar keine Schulleitung, weil die vakant ist schon über längere Zeit. Also da kann man dieses Argument gar nicht bringen. Aber wir haben in anderen Programmen, wie auch der Bund-Länder-Initiative Schule macht stark, die sich mit 200 Schulen in schwieriger Lage auseinandergesetzt hat, einen sehr starken ko-konstruktiven Ansatz gefolgt. Das heißt, nicht die Wissenschaft sagt, was zu tun ist, sondern man geht ko-konstruktiv mit der Perspektive der Wissenschaft, mit der Perspektive der Praxis, mit der Perspektive der Verwaltung. Und aus dieser triadischen Betrachtung entwickelt man Ansätze für die einzelne Schule. Und das scheint mir auch das Zielführende zu sein. Wir brauchen Struktur, wir brauchen Rahmenbedingungen, sonst wird das System nicht funktionieren. Und Autonomie heißt für mich in dem Kontext, dass die Schule die Dinge dann dahingehend adaptieren muss, dass sie auf ihre Rahmenbedingungen passt. Das ist für mich eine gute Schulautonomie und die sieht in der Schule X anders aus als in der Schule Y. Und dazu braucht es gute Schulbegleitungen, die darauf vorbereitet sind, Schulen in diesem Autonomiebestreben auch zu begleiten. Einfach mehr finanzielle Ressource den Schulen und den Schulleitern zur Verfügung zu stellen. Da gibt es viele empirische Belege, dass das in der Fläche nicht funktioniert. Wohl funktioniert es in der einen oder anderen Konstellation einer Schulleitung. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir wieder aus der Gesamtperspektive des Systems denken, dann funktioniert dieser Weg nicht.
Der Satz, der hinter jeder Bildungsdiskussion in Deutschland steht, es muss mehr Geld ins System. Stimmt das?
Die Frage ist schwierig, weil wir haben ein System, das in den letzten Jahren sehr viel Ressource verausgabt. Aber wir haben auch ein System, das extrem expandiert ist. Also wir haben das Personal in der frühen Bildung hat sich in den letzten 10 Jahren um 45% erhöht, in den Schulen um 14%, in den Hochschulen um 18%. Das heißt, wir brauchen mehr Ressource, um letztendlich auch dieses System aufrechtzuerhalten. Insofern kann der Ruf nach mehr Ressourcen erstmal grundsätzlich nicht falsch sein. Aber mehr Ressource führt nicht zu besserer Bildung. Und wenn man ganz realistisch ist, wir sind in einer Situation äußerst angespannter Haushalte. Sowohl auf Bundesebene, Landesebene, von der kommunalen Ebene gar nicht zu schweigen. Und deswegen finde ich, muss es auch darum gehen, und da vielleicht zuvorderst zu prüfen, wie die Ressourcen eingesetzt werden, dass wir bedarfsgesteuert Ressourcen vergeben, da wo Bedarfe groß sind, auch die Ressourcen hingeben, nicht das Gießkannenprinzip, die Dinge weitermachen, von denen wir empirisch sehen können, die funktionieren und uns von denen verabschieden, die nicht funktionieren. Das scheint mir im Prinzip ein Weg zu sein, der funktionieren kann, weil ich nicht glaube, dass wir unendlich zusätzliche Ressourcen in Bildung investieren werden in den nächsten
Jahren. Haben die Bildungspolitiker das verstanden?
Ich glaube, die Bildungspolitiker haben das verstanden. Die Frage ist, ob sie Finanzpolitiker verstanden haben und die Regierungschef der Länder und auch des Bundes, weil man müsste im Prinzip so weit gehen, dass man das Thema Bildung aus den Kultusministerien herausholt, nicht als fachliche Zuständigkeit, sondern sagen, die Gestaltung unseres Bildungssystems, die Vermittlung von Bildung an die nachwachsende Generation ist eine gesamtgesellschaftliche Zukunftsaufgabe und die braucht letztendlich alle politischen Ressorts. Wenn wir beispielsweise über Fachkräftesicherung, über Chancengerechtigkeit, über Innovationsfähigkeit, über demokratischen Zusammenhalt sprechen, dann muss Bildung in das Zentrum der staatlichen Zukunftspolitik. Und dann muss man sich auch mal vergegenwärtigen, wenn wir jetzt nicht in Bildung investieren, dann mag das für den Moment die Haushalte entlasten. Wir wissen aber seit vielen Jahrzehnten, dass die Kosten, die später entstehen werden, viel, viel größer sind als die Investitionen, die wir jetzt tätigen. Und sich dessen bewusst zu machen und zu sagen, das ist kein Randthema Bildung, sondern das ist eine ganz zentrale Zukunftsinvestition. Also Bildung als Investition zu verstehen, das wäre meines Erachtens der politische Auftrag an die Regierungschef und letztendlich auch an unseren Bundeskanzler.
Gäbe es dann Aussicht darauf, dass Deutschlands Schüler, die Schüler, die in Deutschland die Schule besuchen und Abschlüsse machen, in einigen Jahren wieder ganz vorne mitspielen in der Bildungsliga?
Ja, ich wäre da schon optimistisch, vielleicht verhalten optimistisch. Wir wissen, welche Dinge funktionieren. Wir wissen beispielsweise, wie guter Unterricht funktioniert. Und wir müssen jetzt darauf achten, dass wir die Voraussetzungen schaffen, damit es guter Unterricht geben kann, damit er verfangen kann. Und dann bin ich der Überzeugung, dann können wir Deutschland auch in der Bildung wieder nach vorne holen. Wir müssen aber eins auch vermeiden. Wir dürfen nicht immer in einzelne Staaten schauen, die mit Deutschland nicht vergleichbar sind, die beispielsweise eine völlig andere Sozialstruktur haben, die völlig andere Einwanderungspolitik haben. Man muss das immer messen an den Voraussetzungen und an den Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen der letzten 20 Jahre, die haben sich extremst verändert. Wir hatten globale Finanzkrisen, wir hatten Pandemien, wir haben die wirtschaftliche Situation. Darauf muss Bildung auch reagieren. Und darauf haben international die Staaten auch sehr unterschiedlich reagiert.
Wie lange dauert es dann, bis wir die Ergebnisse wirklich sehen in besseren Schulnoten, besseren Abschlüssen, dass man soziale Unterschiede eben nicht mehr so stark in den Abschlüssen sieht?
Also wenn man die Wirkketten des Lernens ernst nimmt und die Fahrtabhängigkeiten, dann müsste man sagen, das braucht wirklich Zeit. Den Bildungsbericht gibt es jetzt seit 20 Jahren. Das heißt, ein Kind, das geboren wurde, als der erste Bildungsbericht erschienen ist, 2006, ist jetzt 20 Jahre. Und in diesen 20 Jahren hat es so ziemlich alle Bildungsstufen des institutionalisierten Lernens durchlaufen. Und ich würde sagen, um wirklich substanzielle Veränderungen auf der Systemebene in dem von eben beschriebenen Bereich beobachten zu können, wird es diese 20 Jahre brauchen.
Das sind schlechte Aussichten für jemand, der hofft, dass nach den Sommerferien alles besser wird. Herr Marz, vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Aber wenn man hoffen kann, dass die Bildungspolitiker jetzt verstehen, was die Bildungsforscher schon wissen, nämlich wie es besser werden kann und wie es besser werden muss, ist es wenigstens eine Perspektive, endlich mal anzufangen. Auch wenn es dauern wird, bis die Ergebnisse besser werden. Ihnen und euch danke fürs Zuhören. Herzliche Grüße bis zur nächsten Woche bei Tonspur Wissen. Ihre und eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.